Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Nordkorea steht zumeist durch seine Atompolitik in den Schlagzeilen. Weit weniger bekannt sind die Menschenrechtsverletzungen und die Christenverfolgung in dem kommunistischen Land, das den sogenannten Weltverfolgungsindex beinahe jährlich anführt. In kaum einem anderen Land dürfte es den Menschen so schlecht gehen wie dort. Und über ihre Lage wollen wir heute sprechen mit einem ausgewiesenen Fachmann, den aufmerksame Hörer unserer Sendung sicherlich kennen. Karl Hafen ist Geschäftsführer der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte mit Sitz in Frankfurt und wird uns gleich telefonisch verbunden sein. Herr Hafen, Nordkorea hat vorvergangene Woche in einem symbolischen Akt den Kühlturm eines abgeschalteten Kernreaktors gesprengt, wohl auch um seinen vermeintlich guten Willen bei der Auseinandersetzung über sein Atomprogramm zu zeigen. War das ein guter Tag für den Frieden oder was steckte hinter dieser Aktion?
Insgesamt ist sicherlich kein schlechter Tag für den Frieden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass Nordkorea bei allen Verhandlungen immer einen Schritt nach vorne gemacht hat, um danach auch wieder einen Schritt zurückzugehen. Also es hat einen Schritt nach vorne gemacht, um Vergünstigungen zu bekommen und hat dann anschließend sofort die Sache wieder zurückgezogen. Und die gebenden Länder waren dann in dieser Situation, ja, sollen wir jetzt aufgrund der bekannten Notlage auch unsere Hilfe einstellen oder sollen wir sie fortsetzen? Also letztendlich hat das System durch all diese Verhandlungen immer einen Vorteil für sich gezogen.
Jetzt war zu lesen, dass insgesamt 500.000 Tonnen Lebensmittel nach Korea geliefert werden sollen, um die 23 Millionen Menschen zu versorgen. Wie prekär ist die humanitäre Lage zurzeit?
Also seit 1990 hat es mehrere Hungerkatastrophen, muss man sagen, gegeben, wodurch auch, das ist bekannt, eben die Zahl der Flüchtlinge aus Nordkorea von Jahr zu Jahr gestiegen ist seit 1990. Also die Situation ist sicherlich, man könnte sagen, dramatisch zu nennen. Und wenn man hier Hilfslieferungen dorthin bringt, so muss man eben wissen, wen erreichen diese Hilfslieferungen. Sie erreichen eben nicht die, bei denen die Not am größten ist, sondern es erreichen die, die die Macht in den Händen halten. Und die verteilen von oben nach unten, das heißt, die, die oben sind und sowieso schon haben, bekommen mehr als die, die unten sind und vielleicht gar nichts mehr bekommen, weil nichts mehr übrig bleibt.
Nun haben wir ja selbst die Armut der Länder hinter dem eisernen Vorhang hier in Europa miterlebt. Aber kann man diese Armut mit der in Nordkorea vergleichen?
Hunger kann man schlecht vergleichen, aber hier ist noch eine ganz besondere Situation. Aufgrund dieses politischen Systems könnte man Nordkorea zunächst mal als ein Versorgungsstaat bezeichnen. Das heißt, es wird immer von oben nach unten verteilt. Also nicht das, was da ist, wird aufgeteilt, gleichmäßig aufgeteilt, sondern es wird erstmal alles, was produziert wird, abgegeben und dann wird es von oben nach unten verteilt. Und dadurch entstehen eben Differenzen, ganz erhebliche Differenzen. Diejenigen, die eben nicht zu den sogenannten Guten gehören oder zu den Freundlichgesinnten, die erhalten nichts oder sie erhalten extrem wenig. Und außerdem bleibt die Verteilung der Mittel nicht in den Händen der Geber, sondern sie bleibt in den Händen der Regierenden.
Das Land betreibt ja seit Jahrzehnten eine Politik der Abschottung. In der letzten Zeit waren aber vermehrt auch ausländische Hilfsorganisationen im Land, auch um diese Hilfe natürlich zu organisieren. Ist das eine Chance für eine weitere Öffnung Nordkoreas?
Unbedingt. Also das ist etwas, wo wir sagen müssen, das müssen wir fortsetzen, denn ohne dass wir dort in das Land hineinkommen, können wir kein Vertrauen gewinnen, wir können keine Menschen sprechen, wir können von niemandem etwas anderes erfahren als von den Regierenden selber. Und das hat halt eben auch schon in dem Land selber ganz große Konsequenzen. Man könnte sagen, dass durch diese jahrzehntelange Abschottung eine Wesensveränderung der Menschen dort eingetreten ist. Sie sind förmlich entmündigt worden. Und auch durch eine Wissensveränderung, also das heißt Wissensveränderung durch Wissensentzug. Also man hat dem Volk nicht gesagt, wo es Wissen herbekommt, sondern man hat ihm nur das Wissen gegeben, das man geben will. Also das nennt man auf Deutsch Propaganda. Und nur dadurch, dass wir die Chance bekommen, in dieses Land hineinzukommen, können wir selber sehen und können selber ermessen und können dann auch selber entscheiden, wie zu handeln ist.
Herr Hafen, in 2 Tagen, am 8. Juli, ist es wieder soweit. Dann feiert Nordkorea den Todestag seines großen Führers, wie es heißt, also Genosse Kim Il-sung, der das Land seit 1945 regiert hatte und 1994 gestorben war. Seitdem hat sein Sohn Kim Jong-il die Macht übernommen. Staatstragend ist in Nordkorea ein unglaublicher Personenkult. Wie sieht dieser Kult aus?
Ja, das ist in der Zwischenzeit so, dass man sowohl dem Vater Kim Il-sung als auch dem Sohn Kim Jong-il eine Art Gottgleichheit nachsagt und sogar seine Herkunft verklärt. So wird beispielsweise in Schulen gepredigt, dass die Führer vom Himmel gekommen seien und auf dem Wickel des Pak-Dusan-Berges in Menschen umgewandelt worden seien. Also man muss sich das einfach vorstellen, dass diese zwei Führer, ja, im Grunde genommen die einzigen in diesem ganzen Land sind, die, von denen man sagen könnte, ihnen seien die Menschenrechte als solche gewährleistet, aber alle, die darunter sind, haben eine abgestufte Minderform von Rechten, die sie wahrnehmen können. Und bis eben zum Schluss, die bleiben, die man als Feinde betrachtet, die keine Rechte mehr haben, sondern lediglich vielleicht noch ein kleines Recht zum Leben haben, das man ihnen aber auch jederzeit nehmen kann.
Ja, also eine Vergötzung sozusagen dieser beiden Herrscher, und daher nennt man Korea auch das Land der atheistischen Dreifaltigkeit, daher der Titel unserer Sendung. Also den Vater haben wir genannt, den Sohn. Wer ist denn nach nordkoreanischer Lesart dann der Heilige Geist?
Das wäre wahrscheinlich die Juche-Lehre, also die Lehre, nach denen dieser Personenkult geschaffen und geprägt wurde. Das ist ein Kult, der alle anderen Religionen im Land versucht zu verdrängen, indem er eine Illusion religiöser Freiheit aufgebaut hat. Und das ist also eine ganz besondere Tragik, die eben auch weiter zur Entmündigung dieses Volkes führt.
Die deutsche Schriftstellerin Luise Rinser, die hat das Land mehrfach besucht und es in ihrem nordkoreanischen Reisetagebuch mal beschrieben, und zwar als Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Und sie nannte Kim Il-sung darin einen bescheidenen, weisen, gütigen und väterlichen Staatsmann. Aber was für ein Mensch war Kim Il-sung wirklich und sein Sohn, wenn es ihnen gelingen konnte, dieses Land so sehr in ihren Bann zu ziehen?
Also zunächst mal die Beurteilung von Frau Rinse ist also grundsätzlich falsch. Und es ist auch insofern falsch, als dass es gefährlich ist, so etwas zu behaupten, weil es zu einer Verklärung von Verbrechern führen kann. Diese beiden Herrscher, also sowohl Vater wie Sohn, sind wirkliche Verbrecher an ihrem eigenen Volk. Sie haben das Volk dreigeteilt, also in eine Gruppe derjenigen, die man als freundlich gesinnt bezeichnet. Das sind zum Beispiel Parteikader plus Familien und Familien von Kriegshelden. Dann gibt es eine neutrale Gruppe und dann gibt es tatsächlich eine feindlich gesinnte Gruppe, die etwa fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmacht. Dazu zählt man Familienangehörigen von Flüchtlingen, also von Leuten, die versucht haben zu fliehen, Unternehmer oder Geistliche des früheren Regimes oder Kritiker von Kim Jong-il und seiner Partei oder auch zum Beispiel Christen und Buddhisten. Und das hat ganz klare Konsequenzen für diese feindlich Gesinnten, denn sie haben zum Beispiel ein Aufenthaltsverbot in großen Städten. Sie haben einen geringeren Zugang zu Versorgungsleistungen und, was eben auch bekannt ist, sie haben seit 1990 keine Lebensmittelkarten bekommen. Das heißt, sie müssen sich auf irgendeine Weise, müssen sie zu ihren Mahlzeiten, zu ihrem Essen kommen, sonst werden sie schlicht einfach verhungern.
Vielen Dank bis hierher. Nach der Musik sprechen wir weiter über die Menschenrechtslage in Nordkorea und wir blicken auch auf die Christen des Landes, die einer besonders schweren Verfolgung ausgesetzt sind. Über die Lage der Menschen und der Christen in Nordkorea sprechen wir heute bei Weltkirche aktuell. Wir sind telefonisch verbunden mit Karl Hafen. Er ist Geschäftsführer der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte mit Sitz in Frankfurt. Herr Hafen, wir kennen Korea als ein geteiltes Land, ähnlich wie das bei Deutschland der Fall war. Aber kann man das vergleichen? Ist die Grenze und ihre Durchlässigkeit zum Beispiel für Medien und Informationen ähnlich, wie das bei uns der Fall war? Oder ist das etwas komplett anderes?
Nein, das ist komplett anders. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Man kann die Teilung vielleicht als solche vergleichen, aber nicht die beiden Völker, also das beziehungsweise die beiden Teile eines Volkes, die dort leben. Das eine Volk eben im Norden hat sich ganz anders ausgebildet bis heute als der Teil des gleichen Volkes im Süden. Man muss das ungefähr so sehen, früher hat man hier gesagt, wenn man nach Dresden geschaut hat, das ist das Tal der Tränen, denn dort konnte man kein Westfernsehen empfangen. Aber hier in Nordkorea ist es noch gänzlich anders. Es gibt zum Beispiel doch die Vorgabe, dass man überhaupt keinen anderen Sender außer der staatlichen Propaganda hören oder sehen darf. Dann gibt es diesen ausgeprägten Führerkult, dann gibt es in jedem Falle eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, zum Beispiel das Infragestellen von Maßnahmen der Partei oder des Führers, das kann bereits tödlich sein. Dann haben wir das Problem der Bewegungsfreiheit. Bewegungsfreiheit, bei uns hat man immer gesagt, ja, das muss man messen an dem Artikel 12, man das Land nicht zu verlassen. Aber hier geht es bereits um das Verlassen des Ortes und den Umzug zu einem anderen Ort. Auch das geht dort nicht ohne Erlaubnis. Es gibt zudem diese ganz ausgeprägten Missstände wie Folter oder Todesstrafe, die in Nordkorea immer noch öffentlich vollzogen wird. Es gibt diese Straflager. Man weiß über Satellitenbilder, dass es etwa 12 große Lager sind, die man erkennen kann. Sie liegen in Bergtälern im Norden des Landes und sie haben eine Größenordnung, die ausreicht für etwa 150.000 bis 200.000 Menschen. Das sind natürlich Maßstäbe, die konnten wir hier an die DDR nicht anlegen. Deswegen ist es als solche auch gar nicht vergleichbar.
Ja, viele fliehen wegen dieser unhaltbaren Zustände im eigenen Land und auch wegen der Undurchlässigkeit der innerkoreanischen Grenze über China. Haben Sie Zahlen, wie vielen Menschen die Flucht gelingt?
Nein, ich habe keine aktuellen Zahlen im Moment. Also man schätzt, dass sich so permanent etwa 300.000 Nordkoreaner immer an der Grenze zu China aufhalten, weil sie es nicht schaffen, weiter ins Land hineinzukommen oder was ihr Ziel ist, eben nach Südkorea zu kommen. Hier ist eben auch die Situation so, dass China in der Regel aufgegriffene Flüchtlinge wieder zurückschickt. Zumindest sind sie in einer Art Bedrohungslage. Das heißt, mal lässt China die Flüchtlinge im Land selber, aber zu gegebener Zeit entscheiden sie, dass ab jetzt, sagen wir mal, so und so viele Flüchtlinge wieder zurückgebracht werden oder dass sie generell zurückgebracht werden. Und da ist eben auch bekannt und sogar auch durch Augenzeugenberichte bekannt, dass viele dieser Flüchtlinge an Ort und Stelle, sobald sie die Grenze nach Nordkorea überschreiten, erschossen werden.
Und was passiert dann mit diesen Flüchtlingen, die zurück nach Nordkorea geschickt werden?
Es gibt also separate Strafeinrichtungen für Flüchtlinge in China. Sie werden also als politische Flüchtlinge sehr hart und sehr streng behandelt. Es gibt dort den Vorwurf eben der Spionage, wenn man ins Ausland flieht, oder des Staatsverrates. Das ist beide sind mit dem Tode zu bestrafen. Das heißt nicht, dass alle auch wirklich erschossen werden, aber es werden sehr, sehr viele erschossen.
Sie haben eben schon die großen und die vielen Lager erwähnt, die es in Nordkorea gibt. Wie muss man sich die Zustände, die Lebensbedingungen in einem solchen Lager vorstellen?
Die Lager sind in jedem Fall oder die Zustände sind in jedem Falle grausam. Also es gibt auch verschiedene Stufen oder Formen der Lagerausformung. Zuerst mal, es gibt Gefängnisse wie hier auch, sagen wir, für Kriminelle, nicht wie hier auch die gleichen Zustände. Die Zustände sind schlimmer. Dann gibt es Straflager und dann gibt es Umerziehungslager. Straflager, da sind zum Beispiel, also das Straflager sind grundsätzlich für solche, die wegen politischer Vergehen oder Verbrechen verhaftet und verurteilt wurden. Zuständig ist da das Staatssicherheitsministerium. Und innerhalb der Straflager gibt es dann noch eigene Strafinstrumente, also Wächter oder auch Häftlinge, die sich gegenseitig kontrollieren. Dann gibt es in Nordkorea eine Besonderheit, die es sonst in der Form so nicht auf der Welt gibt, nämlich die Sittenhaft. Wenn jemand wegen politischer Vergehen oder Verbrechen verhaftet wird, dann wird in der Regel auch die gesamte Familie verhaftet, und zwar ohne Gerichtsurteil dann in Lager gebracht. Zu einer Familie gehören Eltern, Großeltern, Kinder, die Enkel und auch Geschwister, also Bruder und Schwester. Sie werden dann in Lagerkomplexe gebracht und nur der Täter wird verurteilt. Und diese ganze Familie bleibt dann jahrelang in diesen Lagern und hat also überwiegend auch Arbeit zu verrichten. Und es gibt hierbei die Methode der Hungerfolter, also der Folter als solche, die Folter als solche gibt es sowieso, aber dann gibt es eben auch den Entzug von Mahlzeiten oder von Essen oder dass man ihnen gar nichts gibt. Es gibt extrem harte Arbeit. Es kommt zu Arbeitsunfällen und zu Erfrierungen, die jeweils immer zu sehr, sehr vielen Toten im Laufe eines Jahres führen. Also das interne Bestrafungssystem innerhalb eines solchen Straflagers ist, man müsste sagen, unmenschlich. Dann gibt es diese Umerziehungslager. Umerziehungslager, das ist der Unterschied zum Straflager, dass die Gefangenen erfahren, weswegen und wie lange sie eingesperrt werden. Und da gibt es diese Rituale der Kritik und Selbstkritik, die man auch aus chinesischen Gefängnissen kennt. Also auch das ist ein sehr, sehr grausames System.
Gibt es Schätzungen, wie viele Menschen in diesen Lagern interniert sind oder auch schon umgekommen sind?
Also wohlgemerkt, Nordkorea ist ein sehr, sehr geschlossenes System. Und nur aufgrund der Größe der Lager schätzt man oder hat man geschätzt, wie viele Menschen da drin sind. Also sind in etwa ausgelegt für 150.000 bis 200.000 Menschen. Und wie viele darin umkommen, das kann man nicht sagen. Aber wenn diese Lager ständig gefüllt sind, dann muss man davon ausgehen, dass über die vielen Jahre Millionen umgekommen sind.
Wie wird die Bevölkerung eigentlich überwacht? Man spricht immer vom Steinzeitkommunismus, aber lässt sich das mit irgendetwas vergleichen, das wir kennen?
Ja, hier kennt man oder aus der DDR kennt man die Blockwachte. Das ist ein solches System. Dann gibt es die Staatssicherheit, so wie in der DDR, nur wesentlich effektiver. Dann gibt es eben diese totale Überwachung, diese totale Propaganda durch diese Beeinflussung durch die staatlichen Radio und Sender. Ich denke, dass das ausreicht, um ein Volk gänzlich einzuschüchtern und umzuerziehen.
Gibt es weitere Menschenrechtsverletzungen, die typisch sind für Nordkorea?
Typisch will ich jetzt nicht sagen. Also wir hatten gesagt, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Religionsfreiheit, Bewegungsfreiheit und dann natürlich die Folter und die Todesstrafe, jetzt nicht als Recht, sondern eben als Strafe. Ich glaube, das ist genug, um so ein Land in diesem Menschenrechtsranking an allererster Stelle oben als Menschenrechtsverletzer zu führen.
Sie erwähnten schon die Abgeschlossenheit des Landes. Trotzdem hört man immer wieder, dass nordkoreanische Agenten auch sehr rege im Ausland tätig sein sollen gegen Feinde des Systems. Was muss man darüber wissen?
Ja, da habe ich eine Anekdote gehört von einem hohen Offizier, der uns vor ein paar Jahren besucht hat. Seinerzeit war er abgeordnet als Botschaftsmitarbeiter im Kongo. Und wie es so üblich ist in fernen Ländern, treffen sich die Botschafter untereinander und auch das Personal. Nur eben Nordkorea beteiligte sich an diesen Sachen nicht. Ein Mann hatte es geschafft, herauszukommen und hatte sich mit anderen getroffen. Und er wurde dann von dem Botschafter selber in der Botschaft bei Rückkehr verhaftet. Er wurde eingegipst und er wurde dann in einem Krankentransport nach Nordkorea gebracht. Und dort wurde er in ein Lager gebracht. Seine Familie, die in Nordkorea lebte, wurde zur gleichen Zeit verhaftet und ebenfalls in ein Lager gebracht.
Vielen Dank bis hierher. Nach der Musik sprechen wir weiter dann über die Lage der Christen in Nordkorea. Über die Lage der Menschenrechte und der Christen in Nordkorea sprechen wir heute bei Weltkirche aktuell. Wir sind weiter telefonisch verbunden mit Karl Hafen, dem Geschäftsführer der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Herr Hafen, Sie haben vor der Pause schon beschrieben, was mit Feinden des Systems passiert. Und dazu zählen auch Christen. Können Christen überhaupt in irgendeiner Form ihren Glauben praktizieren?
Wie jedes Land muss auch Nordkorea hin und wieder einen Menschenrechtsbericht abgeben, der von der UN-Menschenrechtskommission, heute vom UN-Menschenrechtsrat, angefordert wird. So hatte Nordkorea im Jahre 2002 einen seit über einem Jahrzehnt zurückliegenden Bericht. Endlich ist es nachgekommen und berichtet dort, dass es im Land 800 Katholiken gäbe, zwei katholische öffentliche Kultzentren und ein katholisches Heiligtum. Katholische Priester wurden in diesem Bericht nicht erwähnt. Es werden dann weiterhin angegeben, zwei protestantische Kirchen sowie 500 protestantische Zentren für Familienandachten und 20 Pastoren. Und insgesamt sollen sie 12.000 Gläubige betreuen. Nach neueren Schätzungen geht man davon aus, dass es etwa 10.000 Protestanten sind, 10.000 Buddhisten und 4.000 Katholiken. Zwar ist die Religionsfreiheit in der Verfassung Nordkoreas verankert, aber Religion dürfe, wie es dort laut Gesetz heißt, im Artikel 68, nicht dazu missbraucht werden, fremden Mächten Eingang zu verschaffen und die öffentliche Sicherheit zu gefährden. Das ist natürlich ein Gummiparagraf, mit dem das totalitäre Regime jede religiöse Freiheit unterbinden kann und es auch tut. Als staatliches Kontrollorgan fungiert in Nordkorea ein Rat für religiöse Angelegenheit, dem konfessionell gegliederte Bünde unterstehen. So gibt es den protestantischen koreanischen Christenbund, er wurde 1946 bereits gegründet, den koreanischen Katholikenbund, das wurde 1988, sowie den Bund der Orthodoxie, der wurde 2003 gegründet. Nichtregierungsorganisationen gehen allgemein von 500 bis 1.000 Untergrundkirchen aus, die nicht Teil der offiziell anerkannten Kirchenstruktur sind. Es gibt keine verlässlichen Informationen über die Zahl religiöser Häftlinge, aber nach unbestätigten Berichten werden Tausende wegen ihres Glaubens unter grausamen Bedingungen festgehalten und Christen werden eben besonders schlecht behandelt. In der Hauptstadt Pyongyang gibt es zufolge drei Kirchen, zwei protestantische unter Führung von Laien und die römisch-katholische Changchun-Kirche. Und hinzugekommen ist dann 2006 eine russisch-orthodoxe Kirche, die sogar einen eigenen Priester hat. Allerdings werden diese Kirchen strengstens staatlich kontrolliert und Kritiker sprechen von Schaukirchen. Ausländische Besucher empfinden die Gottesdienste als zensiert und mit politischen Inhalten im Sinne des Regimes ausgerichtet. Da es keine katholischen Priester gibt, werden die katholischen Gottesdienste von Laien gehalten. Dies bestätigte 2002 auch der Leiter des Katholikenbundes. Im Sommer 2005 konnte in Nordkorea ein erstes kirchliches Krankenhaus unter Verantwortung der Missionsbenediktiner von St. Ottilien eröffnet werden. Im Frühjahr 2006 besuchte Bischof Lazarus Yu Hyang-sik Nordkorea und erreichte ein Übereinkommen, dass alle katholische humanitäre Hilfe für den Norden durch die südkoreanische Caritas geleitet und von interkoreanischen Gremien besprochen werden soll.
Sie erwähnten gerade die doch sehr imposante Zahl von 500 bis zu 1000 christlichen Untergrundgemeinschaften. Das ist ja doch sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, wie grausam diese verfolgt werden. Was muss man denn über diese Untergrundkirchen wissen?
Man weiß eigentlich nur durch die Flüchtlinge, die es schaffen, also von Nordkorea nach China überwiegend zu fliehen, und durch andere Flüchtlinge, die gelegentlich befragt werden, sich dann zum Christentum bekennen oder davon wissen. Was man generell weiß, das ist, dass zum Beispiel das System Staatssicherheitsbeamte ausbildet, die sie als Gläubige in Gemeinde hineinschmuggeln sollen, um dann diese Gemeinden auszuheben. Das heißt, es gibt Gemeinden, es gibt kleine Zellen, müsste man sagen, eine Art, wie wir nennen, Hauskirchen, in denen der Glaube praktiziert wird. Es gibt mit Sicherheit nicht diese Form der Priesterschaft, wie wir sie hier kennen, sondern das ist mehr eine Laienkirche als eine organisierte Kirche.
Jetzt ist ja Nordkorea Teil eines gesamten Landes, nämlich Korea. Es ist noch geteilt, aber Südkorea beispielsweise ist nach den Philippinen ja das Land mit den meisten praktizierenden Christen in Asien. Hat das jetzt schon Auswirkungen auf Korea oder könnte es in Zukunft bedeutsam werden?
In der Zukunft sicherlich ja. Jetzt momentan möchte ich nicht sagen, dass das schon Auswirkungen hat. Es ist halt eben, oder sagen wir so, der Ausschluss der Südkoreaner nach Nordkorea zu gelangen, ist eben einfach noch zu streng. Hin und wieder werden zwar für eine politische Schauveranstaltung oder für ganz kurze Zeit Grenzen geöffnet, sodass Linientreue kommen können, aber darunter sind eben nur sehr, sehr wenige Christen, die wirklich was ausrichten können, denn auch diese würden ja extrem beobachtet und dann des Landes verwiesen und jede Kontaktaufnahme, also öffentliche Kontaktaufnahme, würde zu einer Verhaftung einer größeren Gruppe führen. Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch jetzt gehört, dass zum Beispiel jetzt in diesem Frühjahr wurden 10 Studenten in Pyongyang verhaftet, weil sie in der Bibel gelesen hatten. Das heißt, hier gibt es A, Interesse, das vom Christentum zu hören oder darüber zu erfahren. Auf der anderen Seite ist es ein Beweis, dass es Bibeln gibt. Und das ist natürlich erfreulich, dass immer wieder Menschen eben zum Christentum da finden und sich dann damit auch beschäftigen wollen, trotz der drohenden Strafen. Die IGFM, also unsere Organisation, hatte jetzt in den vergangenen Jahren zweimal sogenannte christliche Gefangene des Monats genannt. Das war einmal, war das ein evangelischer Gemeindeleiter, von dem wir 2005 erfahren hatten. Und dann noch ein anderer Mann, von dem wir nicht wissen, welcher Konfession er angehört. Nur das Grausame ist, man erfährt ganz, ganz selten die Namen von solchen Menschen. Man muss dann etwas tun und ihre Namen veröffentlichen, damit man von ihnen erfährt und sie vielleicht auch schützt. Aber leider haben wir weder von den 10 Studenten noch von den beiden anderen Herren etwas gehört, sodass wir befürchten, dass sie möglicherweise schon tot sind.
Wie eng sehen Sie eigentlich die Zukunft Nordkoreas mit der weiteren Entwicklung in China verknüpft? Kann das Land sich zum Beispiel weiterhin so verschließen, wenn China sich noch weiter öffnet?
Das hängt an der Führung selber. Also wir haben es ja gesehen über die vielen Jahre, dass Nordkorea es geschafft hat, sich gänzlich abzuschotten und egal wie es dem Volk geht, eine Herrschaft zu führen, die das Volk nicht selbstständig werden lässt. Was wir eben hier nicht finden, und das ist eben auch etwas, warum man es eben nicht mit der DDR vergleichen kann. Es gibt keinen politischen Druck durch die eigene Bevölkerung und deswegen sind eben rasche Reformen nicht zu erwarten. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass das Land sich nicht mehr selber versorgen kann und langfristig auf internationale Hilfe angewiesen sein wird. Und darin liegt sicherlich eine Chance, dass sich dieses Land öffnen wird.
Sie sagten gerade, die Bevölkerung kann keinen eigenen Druck aufbauen. Was tut denn die Weltgemeinschaft und besonders die EU?
Das ist ein Land, das nicht mit anderen spricht. Mit dem ist schwer umzugehen. Wir haben eine Charta der Vereinten Nationen, die sagt, dass die Grenzen unverletzlich sind. Und wenn so eine Meinung auch in Extremfällen wie in Nordkorea beibehalten wird, dass sich also China vor jeglicher Art besondere Intervention stellt oder auch andere Staaten, dann muss man immer mit den Führern reden, um irgendetwas zu erreichen. Und wenn diese Führer nicht gesprächsbereit sind, dann wird man nichts erreichen. Also hier eben weiterhin nochmal gesagt, solange wir mit Nahrungshilfe helfen können und dürfen in das Land hinein, ist das im Moment der einzige Weg, wirklich etwas zu erreichen.
Die besondere Situation, die hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Nordkorea eine Atommacht ist und es schicken sich ja auch viele andere Länder an, wie zum Beispiel der Iran, Atomwaffen zu entwickeln. Und diese Staaten besitzen dadurch ja zumeist eine viel stärkere Verhandlungsposition. Man kann sie weniger unter Druck setzen, so scheint es zumindest. Ist das eine Gefahr für die Zukunft, dass es schwieriger wird, Menschenrechte in diesen Ländern durchzusetzen?
Ja, ich glaube schon. Diese Regierungen oder diese Führer sind gewissenlos. Und deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass sie ihre Drohungen wahrmachen. Dass es also nicht bei der Bedrohung als solcher bleibt und man dann langsam die Bedrohung abbaut, sondern dass sie tatsächlich eine Bedrohung wahr werden lassen. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig und man muss auf diese Führer durch sehr, sehr starkes diplomatisches Geschick eingehen, um Zeit zu gewinnen, um damit dabei auch die Hoffnung zu entwickeln, dass sich im Zuge der Geschichte etwas verändert, wodurch eine günstigere Situation eintritt.
Herr Hafen, abschließende Frage. Was kann man als Mensch guten Willens überhaupt tun für Menschen in einem Land wie Nordkorea, das sich derart abschottet und auch sämtliche Menschenrechte missachtet?
Es mag sich vielleicht aus dem Mund eines reinen Menschenrechtlers banal anhören, aber was Nordkorea angeht, kann ich nur sagen, beten. Sehr, sehr viel und intensiv beten.
Über Nordkorea haben wir heute bei Weltkirche aktuell gesprochen und uns informieren lassen von Karl Hafen, dem Geschäftsführer der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Wer sich näher mit Nordkorea beschäftigen möchte, dem sei die Internetseite der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte empfohlen. Unter www.igfm.de finden Sie viel Wissenswertes über das Land. Unter anderem auch ein Bericht über die Zustände in den Lagern. Nur aufgepasst, dieser Artikel ist wirklich nichts für schwache Nerven. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Sonntag um 8 wieder einschalten. Dann senden wir den zweiten Teil des China-Podiums vom Kongress Treffpunkt Weltkirche 2008. Unter anderem mit dem wohl bekanntesten chinesischen Dissidenten, dem Katholiken Harry Wu. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen aus dem Studio von Kirche in Not in München Ihr Volker Niggewöhner.